Herzlich willkommen zur 100. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, um gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um das Thema Erfolg und Bürgernähe und um den Weg vom Verwaltungsfachwirt zum Staatssekretär. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Unterstützer dieser Folge ist die Grüne Bundestagsfraktion, die uns gebeten hat, auf ihren Kommunalkongress Mitte März im Bundestag hinzuweisen. Auf Podien, in 10 Workshops und in Speakers Corners soll diskutiert werden, was die Bundespolitik zu einer funktionierenden Kommunalpolitik beitragen kann und muss. In kleinen Orten und in großen Städten. Angekündigt haben sich neben 17 Mitgliedern der Grünen Bundestagsfraktion zahlreiche Fachleute aus Zivilgesellschaft, kommunaler Politik und Praxis. Habt auch ihr Lust, am Samstag, den 16. März in Berlin, mit anderen engagierten Menschen ins Gespräch zu kommen? Dann seid ihr auch, unabhängig von eurer Parteizugehörigkeit, beim großen Kommunalkongress der Grünen Bundestagsfraktion genau richtig. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden könnt ihr euch auf www.grüne-bundestag.de/kommunalkongress. Ja, nun zu unserem heutigen Jubiläumsgast. Johann Saathoff, Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Der Sozialdemokrat vertritt seit 2013 den Wahlkreis Aurich-Emden, den er bisher immer direkt gewann. 2021 sogar mit dem besten Erststimmenergebnis aller Bundestagsabgeordneten. Zuvor war der ausgebildete Diplom-Verwaltungswirt 10 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Krumshörn im Landkreis Aurich, einer Gemeinde mit rund 12.000 Einwohnern, geprägt von Landwirtschaft und Tourismus. Und ich freue mich darauf, mit ihm über seine politischen Erfahrungen und das Geheimnis seines Erfolges zu sprechen. Herzlich willkommen, Johann.
Ja, moin. Hallo, Henning.
Du hast ja eine beeindruckende Karriere von der Kommunalpolitik bis hin zum Bundestag gemacht und jetzt bist du Staatssekretär. Wie bist du denn überhaupt in die Politik gekommen?
Ja, das eigentlich eher aus Versehen, würde ich sagen. Also ich bin in einer sozialdemokratischen Familie groß geworden, war dann damals auch bei den Falken tätig als junger Mensch und habe mich politisch ein bisschen engagiert und bin dann in die SPD eingetreten, eigentlich nur um vor Ort Kommunalpolitik zu machen, also mitreden zu dürfen. Und habe mich ansonsten konzentriert auf meine Verwaltungslaufbahn. Ich war Beamter des gehobenen Dienstes und habe versucht, dort auch gute Arbeit abzuliefern. Und dann irgendwann kam die Gelegenheit, dass die Gemeinde Krumhörn einen hauptamtlichen Bürgermeister suchte, den ersten, den die Gemeinde überhaupt hatte nach der Umstellung von der Zweigleisigkeit auf die Eingleisigkeit. Und das war für mich eigentlich eine interessante Funktion, eben beides zu sein. Auf der einen Seite Verwaltungsmensch und auf der anderen Seite auch in die Politik einzusteigen.
Mhm. Das heißt aber, vorher warst du quasi ehrenamtlich oder irgendwo im SPD-Ortsverein aktiv, ja, aber genau. Hast ansonsten deine Arbeit gemacht.
Ich war stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender und habe ein bisschen versucht, die Ortsvereinsarbeit auch zu strukturieren. Ob mir das ganz gelungen ist, weiß ich nicht so richtig. Aber ganz genau, ich war einfach Mitglied der Partei und jemand, der versucht hat, sich einzubringen. Ich habe auch mal für einen Stadtrat in Emden kandidiert damals, erfolglos, interessanterweise. Also das, was so Menschen eben auch durchmachen, wenn sie so ein Stück weit in die Politik, in die Parteipolitik auch eintreten.
Mhm. Was waren denn das für Werte oder Prinzipien, die dich, egal in welchem Amt, vielleicht auch in deiner politischen Arbeit bisher geleitet haben? Du hast gesagt, du kommst aus einer sozialdemokratischen Familie. Was ist das, was man da mitnimmt?
Also genau, sozialdemokratische Familie. Mein Vater war Hafenarbeiter und meine Mutter hat genug damit zu tun, sich um mich zu kümmern dann in der Zeit. Und was ich natürlich schnell mitgekriegt habe, war, Solidarität ist notwendig. Also er war auch Gewerkschafter und hat schnell in der Familie deutlich gemacht, dass wenn Arbeitnehmer sich nicht solidarisieren, sich keiner um sie kümmert. Und dass die SPD schon auch die Partei der Arbeit ist. Und wenn du nach Werten fragst, das ist eigentlich das, was mich immer auch ein Stück weit angetrieben hat, Arbeitnehmervertreter zu sein, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen und darüber hinaus eben auch Friedenspolitik zu betreiben. Also meine erste Demo war gegen Helmut Schmidt und NATO-Doppelbeschluss. Wie so viele von uns damals fand ich das damals keine gute Idee, aufrüsten, um Abschreckung zu erzeugen. jetzt ein paar Jahre älter, würde ich nochmal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht auch doch in der damaligen Zeit auch insbesondere, aber auch mit Blick auf die geopolitischen Herausforderungen heute, keine schlechte Idee war.
Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, bei der Bundestagswahl hast du immer direkt gewonnen, deinen Wahlkreis. 2017 das mit großem Abstand bundesweit beste Erst- und Zweitstimmergebnis aller SPD-Kandidierenden. Und 2021 mit 52,8% der Erststimmen das bundesweit beste Erststimmen aller Abgeordneten, egal welcher Partei. Was würdest du als das Geheimnis eines solchen Erfolges bezeichnen? Liegt es sozusagen an der Region, weil Ostfriesland irgendwie immer schon rot war und es auch nach wie vor ist? Oder was ist dein Anteil daran?
Ich glaube, das ist ein Faktor aus vielen Elementen bestehend. Also zum einen ist es so, wie du beschreibst, es ist eine Region in Ostfriesland, die schon traditionell rot ist und das auch hoffentlich noch lange bleibt. Auf der anderen Seite ist auch der Erfolg von Hunderten von ehrenamtlichen Wahlkampfhelfern, die Flyer verteilt haben, die Plakate aufgehängt haben, die mit Menschen gesprochen haben, die Parteiorganisationen getragen haben dann in der Zeit. Auch im Prinzip ist das Geheimnis gar nicht so großartig. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich selbst als Abgeordneter, als Außendienstmitarbeiter der Demokratie versteht, auch seiner eigenen Partei so ein bisschen. Und man muss darauf achten, dass Wahlkampf nicht 4 Wochen vor der Wahl beginnt, sondern Wahlkampf beginnt am Tag nach der Wahl. Und da ist vor allen Dingen Präsenz wichtig. Also Menschen wahrnehmen, mit den Menschen sprechen, bei ihnen sein. Und ich habe das mal so flapsig gesagt, als ich von der ostfriesischen Weltpresse gefragt worden bin, was das Geheimnis meines Erfolges sei. Und ich nicht so richtig gut vorbereitet auf diese Frage war. Ich dann sagte, ja, wahrscheinlich, weil halb Ostfriesland meine Handynummer hat. Und der Redakteur hat sich damals darüber geärgert und hat dann am nächsten Tag mal in der Tankstelle einfach beim Cappuccino kaufen gefragt, ob denn die Verkäuferin meine Handynummer hätte. Und die sagte dann, ja, ich bin im A2 in Ostdeel, wollen Sie die haben? Und das ist, glaube ich, ein bisschen so, dass ja, die Präsenz ist einfach das Wichtigste, glaube ich.
Das sind ja auch alles Themen, die man gleich als Bürgermeister natürlich auch gut repräsentieren kann. Man ist nah dran an den Leuten, an den Problemen, an den Themen. Wie gelingt es dir denn jetzt als Bundestagsabgeordneter, die Balance zwischen den Bedürfnissen aus dem Wahlkreis und den Anforderungen auf Bundesebene zu halten?
Ja, das ist immer so ein Ritt auf der Klinge, das kann man schon so sagen. Also du hast vollkommen recht, als Bürgermeister war es natürlich noch einfacher, auch den Kontakt zu der Bevölkerung zu haben. Man saß eben auch in seinem Rathaus und war auch ohne Termin mal ansprechbar oder man war in vielen Veranstaltungen vor Ort, wo man eben angesprochen werden konnte. Daran mussten sich die Menschen meiner Gemeinde schon ein bisschen gewöhnen, dass ich 22 Wochen im Jahr nicht in Ostfriesland bin, sondern in Berlin. Berlin ist eben sehr weit vom Schuss und ich brauche 5 Stunden, um dahin zu kommen und wieder zurückzukommen. Das heißt, die Leute im Wahlkreis wissen, in den Sitzungswochen ist er nicht da. Das heißt aber auch, dass ich in den Nicht-Sitzungswochen, also in den Wahlkreiswochen, versuche, so viel Präsenz wie möglich zu zeigen. Und das war schon herausfordernd, als ich ein normales Mitglied des Bundestages war. Das ist dann nochmal ein Ticken schwieriger geworden, als ich dann Staatssekretär im Innenministerium wurde. Weil natürlich ich in Wahlkreiswochen auch nochmal in Berlin sein muss oder auch mal auf internationalen Konferenzen unterwegs bin. Aber mein Gefühl sagt, man kriegt ja so ein Gefühl, wenn man mit den Menschen redet, Mensch, das wird ja aber auch Zeit, dass du jetzt mal hier bist oder bist du schon wieder hier? Und mein Gefühl sagt mir, es gelingt eigentlich relativ gut. Die Menschen haben Verständnis dafür, sie wissen genau, welche Funktion das ist, die ich wahrnehmen muss und trotzdem sind sie ansprechbar. Da hilft natürlich auch sowas wie digitale Konferenzen, wo man im Zweifel auch einfach mal einen Videocall machen kann.
Stichwort Balance. Jetzt eine Frage, die eigentlich sonst eher Frauen gestellt wird. Du bist verheiratet und hast 5 Kinder. Wie bekommst du denn Politik und Familie unter einen Hut?
Ja, das ist eine kluge Frage, finde ich, die mir auch sehr oft gestellt wird. Man muss sagen, meine Kinder sind schon relativ alt. Mein Ältester ist schon 34. Es lebt nur noch eine zu Hause und die ist 18 und macht gerade ihr Abitur. Von daher ist das Kinderbetreuungsproblem bei uns jetzt nicht wirklich so, dass da jemand deswegen zurückstecken
müsste. Steht nicht im Zentrum.
Steht nicht im Zentrum, genau. Das hat allerdings, muss man sagen, als ich Bürgermeister war und auch die ersten Jahre als Bundestagsabgeordneter hat meine Frau das maßgeblich übernommen, die aber auch berufstätig ist. Sie ist Sozialarbeiterin, sie macht die psychosoziale Beratung in der Hochschule in Emden und ist auch ganz zufrieden damit, dass sie jetzt wieder mehr arbeiten kann. Und mir geht es auch ein bisschen besser. dass ich weiß, die Kinder sind gut versorgt und ich kann trotzdem meinen Job machen. Ich habe eine großartige Frau, die mir immer den Rücken freigehalten hat. Das kann man nicht anders sagen.
So ist das ja meistens, also auch in beide Richtungen in der Regel. Schauen wir mal auf deine Zeit als Bürgermeister der Gemeinde Krummhörn. Was sind denn, also vielleicht erstmal so ein bisschen was, ich höre ja Bürgermeister oder in deinem Fall Ex-Bürgermeister ja immer gern ein bisschen was über ihre Kommune erzählen, weil man erfährt doch vielleicht andere Dinge, als sie bei Wikipedia stehen. Was gibt es denn bei Krummhörn Spannendes zu berichten?
Also die Gemeinde Krummhörn ist eine Gemeinde mit unglaublich viel Potenzial. Es war ganz toll, dort Bürgermeister sein zu dürfen. Ich habe zwar freiwillig dann verlassen und in den ersten Jahren habe ich manchmal auch gedacht, boah, was hast du da eigentlich gemacht? Es war eigentlich eine tolle Aufgabe, Bürgermeister in der Gemeinde zu sein. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde der Superlativen. Das sagen ja alle, aber das ist tatsächlich so. Wir haben den tiefsten Punkt der Bundesrepublik Deutschland, aber wir haben auch den höchsten Leuchtturm an der deutschen Nordseeküste in Kampen, aber auch den kleinsten Leuchtturm an der deutschen Nordseeküste in Pilsum. Auch den berühmtesten Leuchtturm, den es gibt, denn mit den Otto-Filmen ist der Pilsumer Leuchtturm einfach durch die Decke geschossen von der Berühmtheit her. Wir sind eine Energiegemeinde, also wir haben eine Gasdurchleitungsindustrie bei uns, eine Gasspeicherindustrie in diesen Tagen nochmal ganz besonders. Früher als Bürgermeister habe ich gesagt, wenn die in Berlin nicht so wollen wie wir, dann drehen wir den Gashahn zu. Es wird nicht kalt, aber kälter. Und wir haben erneuerbare Energien
heute ohne Ende. Überlegt man sich heute zweimal.
Ja, genau. Damals war das noch irgendwie möglich. Aber also man kann sagen, 0,5% des deutschen Gasverbrauchs kommt aus der Gemeinde. Das ist erstmal nicht viel, aber doch schon eine ganze Menge. Und wenn man alles zusammenkramen muss, auch aus meiner Sicht wichtig. Wir haben die älteste bespielbare Orgel in unserer Gemeinde und so weiter und so fort. Also diese Gemeinde ist wirklich, hat 19 Orte, die wie Perlen auf der Schnur aneinander an der Küste liegen und auch nochmal Ostfriesland im Quadrat in Ostfriesland ist.
Ja, ich habe auch gelesen, irgendwie die Einwohnerdichte beträgt nur 74 pro Quadratkilometer. Das ist selbst für ostfriesische Verhältnisse extrem niedrig, also halb so. Ich habe da die Zahl 149 pro Quadratkilometer gefunden für Ostfriesland. Und als Vergleich Deutschland 233. Also man kann lang spazieren gehen, ohne jemanden zu treffen?
Ja, das ist sicher so. Ich habe früher immer gesagt, wenn wir Schweine und Kühe als Einwohner zählen würden, hätte der Bürgermeister auch eine amtsangemessene Besoldung. Am Ende ist klar, ist viel Feld bei uns, sind die reichsten Böden, die man in Deutschland haben kann, noch vor der Magdeburger Börde von der Bodenwertzahl her. Und ist einfach eine traumhafte Gegend. Immer Sonnenschein, mal über den Wolken und mal unter den Wolken.
Traumhafte Gegend, das zieht natürlich auch viele Touristen an. Es gab zu deiner Zeit als Bürgermeister das Projekt Gretland.
Ja.
Da haben die Bürger deiner Gemeinde mit deutlicher Mehrheit gegen einen 82 Millionen Euro teuren Wohn- und Freizeitpark gestimmt, obwohl du dich selbst dafür ausgesprochen hattest. Und welche Lehren hast du denn damals aus dem Votum gezogen und was hast du da für dich mitgenommen, was jetzt vielleicht dann auch deine politische Arbeit deine weitere politische Arbeit im Bund auch bestimmt hat?
Ja, also nicht nur ich war für den Park, sondern auch die Ratsmehrheit, muss man sagen. Und die Argumente sprachen dafür. Es war eine Frage von Arbeitsplätzen. Also das, was wir gerade besprochen haben, ne? Gute Arbeitsbedingungen, gute Arbeitsplätze in der Region haben zu können, das war für mich vor allen Dingen handlungsleitend. Über 70 Vollzeitbeschäftigte, das war das eine Argument. Das zweite Argument war, dass dieses Projekt ein Schwimmbad beinhaltete, das dann die Gemeinde nicht mehr hätte betreiben müssen, das ein durchweg defizitäres Geschäft ist, was eine Gemeinde eigentlich betreibt für die Ferienwohnungsbesitzer, ohne dass die Ferienwohnungsbesitzer da wirklich kostentechnisch dran partizipiert haben. Es gab also aus meiner Sicht gute, nachvollziehbare und auch aus meiner Sicht gerechte Gründe, dieses Projekt voranzutreiben. Es gab Gegner dieses Projektes. Und wir haben freiwillig, das muss man dazu sagen, wir sind nicht irgendwie verpflichtet worden oder so, sondern freiwillig irgendwann, als der Protest groß genug wurde, daraus eine Bürgerbefragung gemacht und haben uns natürlich an das Votum gehalten. Mich lässt das im Nachhinein, natürlich war ich enttäuscht darüber, dass dieses Projekt nicht umgesetzt werden konnte, weil es große Vorteile für die Gemeinde insgesamt gebracht hätte und ich mich schon gefragt habe, warum in Dörfern, die hinter der Erdkrümmung liegen, trotzdem die Stimmung gegen dieses Projekt war. Also ich sag mal, Riesum liegt so 10 Kilometer von diesem Projekt entfernt. Niemand hätte da was von gesehen in diesem Dorf. Trotzdem war die Mehrheit dagegen. wenn man dann fragt, dann kam so, warum muss das alles in Grätsiel entstehen? Das soll doch lieber in Risum entstehen. Aber der Investor entscheidet natürlich, wo er hingeht. Also es gab unterschiedliche Gründe, warum man dagegen war. Ich will nicht nachtreten, es ist am Ende ein Ergebnis und man muss den Menschen, die darüber abstimmen, auch zugestehen, dass sie sich ausreichend darüber informiert haben. Aber ich mache mir schon Gedanken, auch als Bürgermeister und auch als Mitglied des Bundestages darüber, ob diese partizipativen Modelle, wenn Menschen ohne Verantwortung entscheiden können und vielleicht auch auf einer Grundlage entscheiden, die dann vielleicht nicht allumfassend ist, ob das wirklich das richtige Instrument ist. Wir haben auch gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben zum Beispiel bei einem Rathausneubau auch eine Bürgerbefragung da machen müssen sogar, die dann positiv ausgefallen ist. Also die Bürgerinnen und Bürger haben sich dafür ausgesprochen, dass ein Rathaus gebaut wird. Das ist ja, hätte ich für unwahrscheinlicher gehalten als eigentlich ein Ferienpark. Am Ende ist es aber so gekommen. Das heißt, ich glaube sehr daran, dass wenn Menschen politisch in Verantwortung gewählt werden, dass sie diese politische Verantwortung auch tragen sollten. Und wenn Menschen am Ende der Legislaturperiode unzufrieden mit ihnen sind, dann sollen sie sie abwählen. Und das kann man dann ja auch mit Fug und Recht so betrachten. Und deswegen bin ich zum Beispiel kein Freund davon, diese partizipativen Elemente dann auch in den Bundestag einzuführen und einzelne Entscheidungen dann per Bürgerentscheidung abstimmen zu lassen.
Aber die Abstimmung erinnert ja auch an jetzt die aktuelle Abstimmung zum Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin, wo eigentlich sinnvolle Einrichtungen wie den Lkw-Verkehr zu minimieren, indem man einen Güterbahnhof dahin baut oder eine Kindertagesstätte noch für die Belegschaft, wo das dann halt auch von der Bevölkerung abgelehnt worden ist. Es gibt ganz viele ÖPNV-Projekte, die nicht zustande kommen, weil Leute sich dagegen aussprechen. Ist das ein grundsätzliches Problem? Oder andersrum gefragt, waren die Leute in Grätsiel ihrer Zeit voraus, sozusagen, weil heute ist es ja immer so ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn man solche Befragungen macht. Alle rufen nach Bürgerbeteiligung, aber wenn es dann, also dieses NIMBY-Prinzip ist ja allzeit bekannt, muss man diese Befragungen vielleicht anders ausgestalten, indem man irgendwie andere Gegensatzpaare stellt. Also ne, wenn dann, wird ja meistens nicht gefragt, sondern nur so ein Ja-Nein. Und wenn nein, dann sollen die anderen sich drum kümmern, was dann danach kommt. Muss man die Leute da mehr in die Pflicht nehmen?
Also ich weiß nicht, ich hänge noch an der Frage, waren die Grätsieler ihrer Zeit voraus? Es war ja nicht nur Grätsiel, das da darüber abgestimmt hat, sondern die gesamte Gemeinde Krummhörn mit 155 Quadratkilometer, okay, schon eine riesige Gemeinde. Was mich daran gestört hat, war, dass sozusagen nur Ferienpark Ja oder Nein diskutiert wurde. Also wird da jetzt ein Feld mit einem Ferienpark bebaut oder wird ein Feld nicht mit einem Ferienpark bebaut? Es gab ja Entwicklungen innerhalb Grätsiel. Das heißt, die Dichte von Ferienwohnungen wurde immer größer. Jetzt schon, auch da schon, zu dem Zeitpunkt, als wir den Ferienpark geplant haben. Und das war zunehmend ein Problem. Das heißt, es wohnten kaum noch Grätsieler in Grätsiel, sondern es haben Leute alte Grätsieler Häuser aufgekauft zu einem richtig guten Preis und haben die dann in der Regel abgerissen und haben die maximale Bebauung drauf realisiert und dann Ferienwohnungen draus gemacht. Das war natürlich etwas, was wir auch nicht wollten. Wir wollten ja den Kern, also den eigentlichen gesellschaftlichen Kern von Grätsiel auch erhalten. Und das ist uns nur eingeschränkt gelungen. Deswegen wollten wir diesen Druck für Neubau von Ferienwohnungen auch ein Stück weit kanalisieren. Das ist zum Beispiel eine Grundlage, die in dieser Debatte gar nicht zum Tragen kam. Die zweite Thematik war, müssen wir eigentlich ein Schwimmbad betreiben, bei dem wir jedes Jahr 150.000, 200.000 Euro Miese machen? Ist es nicht besser, wenn das jemand anders dann sozusagen in seiner Mischkalkulation mit übernehmen kann, als dass wir das machen müssen? Das war aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Der dritte Punkt ist natürlich Kurbeiträge und der vierte Punkt war, Beschäftigung zu realisieren. Das war in einer Zeit, wo wir noch nicht, so wie jetzt, in einem Arbeitnehmermarkt waren, sondern es gab Menschen in der Region, die keinen Job hatten und die händeringend darauf angewiesen waren, einen Job zu bekommen. So, das können dann natürlich andere nicht als für sie wichtigen Punkt erachten. Aber das ist eben die Verantwortung in der Kommunalpolitik, sozusagen die gesamte Breite der Argumentation dafür und dagegen zu werten und dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und das ist was anderes, als wenn ich zu einer Bürgerbefragung einfach nur sonntags nachmittags gehe und sage ja oder nein. Da sind schon qualitative Unterschiede. Und im Übrigen, wir sehen jetzt das große Problem, dass aus einem nicht vorhandenen Ferienpark entsteht. Denn die Gemeinde hat gerade für über 2 Millionen Euro ihr ihr Schwimmbad nochmal umbauen müssen. Und die Gemeinde hat einen enormen Druck, wie sie damit umgeht, mit den zunehmenden Ferienwohnungen in dem Ort. Der Ort ist immer noch wunderschön, also alle, die das hier hören, sind herzlich eingeladen, sich Gretsiel anzugucken. Es ist ein ganz toller Sielort, aber die Probleme sind natürlich da und müssen gemanagt werden und können jetzt nicht mehr einem anderen auferlegt werden, sondern die müssen von der Gemeinde selber organisiert werden. Und wenn das Geld kostet, dann sind die, die gegen den Ferienpark waren, der eigentlich entlastend wäre, dann diejenigen, die dann sagen, warum hat die Gemeinde eigentlich kein Geld mehr? Und sie sehen gar nicht, dass da eine Ursächlichkeit dazwischen zusammenhängt.
Was gibt es denn noch für konkrete Projekte oder Initiativen aus deiner Zeit als Bürgermeister, die dir auch besonders in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise die dann auch dein weiteres politisches Arbeiten auch in Berlin beeinflusst haben?
Also erstmal muss man sagen, jeder, der darüber nachdenkt, irgendwie doch mal als Bürgermeister zu kandidieren, den kann man nur dringend unterstützen, das zu machen. Das ist einfach ein wirklich toller Beruf, weil man so viele Dinge, so viele kleine Dinge auch gestalten kann, die wichtig sind. Und selbst jetzt, noch nach über 10 Jahren, wenn ich durch meine Gemeinde mit dem Fahrrad fahre, dann sehe ich, guck mal, diese Brücke, die hast du damals vorangebracht, den Weg hast du saniert, dort hast du Flurbereinigungsverfahren vorangebracht, um eben die landwirtschaftlichen Wege zu sanieren. Der Windpark ist so gestaltet worden, wie du das eben geplant hast, wie die Flächennutzungsplanung ausgesehen hat und so weiter und so fort. Man kann wirklich gestalten. Das habe ich immer geliebt. Und ich habe geliebt, mit den Menschen direkt im Austausch zu sein. Also eins, was bei mir dann irgendwann auch zum geflügelten Wort wurde, war die Veranstaltung Tasse Tee mit Bürgermeister. Also Tasse Tee mit Bürgermeister. Und da war das Konzept so, dass wir in jedem der 19 Dörfer zum Tee eingeladen haben, in einem Wochentag nachmittags. Dann gab es Kuchen und es gab Tee. Und dann konnten die Bürgerinnen und Bürger kommen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, so Open-Space-Veranstaltungen oder auf ein Wort. Ich habe meine Verwaltung mitgebracht und die Touristik GmbH, sodass auch keiner sagen konnte, wir sind jetzt nicht zuständig. Und dann durften Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen. Also ich habe kurz einen Bericht zur Lage der Gemeinde gegeben und dann wurde Frage-Antwort gemacht. Und die Besonderheit dabei war, mein Part war ausschließlich in Plattdeutsch. Es gab also von mir keinen hochdeutschen Satz. Man durfte in Hochdeutsch fragen, ja, aber man kriegte eine plattdeutsche Antwort. Ja, für Zugezogene. Ich habe auch Leute gehabt, gerade in Gretsiel, die unter Protest die Veranstaltung verlassen haben, weil sie ihren Bürgermeister nicht verstanden haben. Das ist halt eine Frage von Integration, neuer Blick auf Integration dann vielleicht. Aber ich habe das durchgehalten und es war durchweg auch positiv konnotiert. Also Tastei mit Bürgermeister. Und dann sind wir anschließend durch den jeweiligen Ort gelaufen und haben nochmal neuralgische Punkte uns angeguckt und natürlich dann auch viele kleine Lösungen herbeigeführt. Das habe ich auch mit nach Berlin genommen. Ich mache das jetzt nicht mehr so, dass ich ganze Dörfer einlade, sondern ich habe immer irgendjemanden Besonderen aus dem Wahlkreis, aus der Blaulichtorganisation oder Kollegen aus dem Bundestag oder Leute aus dem Kabinett, die dann zu mir ins Büro kommen und dann haben wir Tastee mit MDB. Wo wir dann mit ostfriesischem Teegeschirr zusammensitzen und eine Teezeremonie machen und miteinander über Politik und Gott und die Welt sprechen.
Also insofern, also Bürgerbeteiligung und Bürgerkommunikation in dem Austausch sein ist auf der einen Seite schon wichtig und auf der anderen Seite dann gefährlich, wenn man die falschen Fragen vielleicht stellt oder gestellt bekommt, dann halt in so einer Abstimmung.
Ja, wobei wir die Frage ja auch im Rat beschlossen haben. Also ich würde es nicht darauf reduzieren, dass es die falsche Frage war. Sondern das Problem ist, dass Dinge in Berlin, aber auch in der Gemeinde einfach viel komplexer sind, als viele Menschen sich das vorstellen. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf viele andere Bereiche dann eben auch. Und deswegen ist es gibt aus meiner Sicht schlichtweg kaum einen politischen Sachverhalt, den man mit Ja und Nein beantworten kann. Sondern man muss die Auswirkungen in alle verästelten Bereiche betrachten. Und deswegen wage ich mal die These, persönliche These von mir, dafür sind Bürgerbegehren eigentlich ungeeignet. Und in meiner Gemeinde, die ist die Spitze der Bürgerbegehren. Also es gibt keine Gemeinde in Niedersachsen, die so viele Bürgerbegehren hatte wie die Gemeinde Krummhörn. Und das war im Prinzip war es sozusagen nur die Erweiterung der Oppositionsarbeit. Und das halte ich für unglücklich. Ich fände es besser, wenn es uns gelingt, die Sachzusammenhänge auch wirklich transparent darzulegen und im Zweifel auch einzuladen, dann die führende Fraktion oder die führenden Fraktionen auch abzuwählen, wenn in der Gemengelage der Entscheidungen der 5 Jahre dann die Leute zu dem Ergebnis gekommen sind, diese Fraktion hat der Gemeinde nicht gut getan. Mhm.
Stichwort Abwählen. Bei der letzten Bürgermeisterwahl in Krümmhörn wurde die Einzelbewerberin Hilke Loden neue Bürgermeisterin und der SPD-Kandidat hat nur 23% bekommen. Gleichzeitig, wir haben es ja gehört, Erststimmenkönig deutschlandweit. Du bist selber direkt in den Bundestag gewählt worden, zweimal zum Bürgermeister mit überwältigender Mehrheit. Dein direkter Nachfolger ist auch irgendwie mit knapp 60% gewählt worden. Was ist denn da passiert?
Ja,
also, was hat die SPD da falsch gemacht?
Das kennst du ja aus deiner Zeit. Bürgermeisterwahlen sind auch Persönlichkeitswahlen letzten Endes. Und das war in dem Fall wahrscheinlich auch so. Also beide kamen aus der Gemeinde Krümmhörn, beide Bewerber. Also Hilke Loden kenne ich noch aus der Schule. Also wir sind gleich alt, kommt aus Greziel und ihr Gegenkandidat Alfred Jakobsen kam auch aus Greziel. Sie haben mit ihrer Persönlichkeit sozusagen diesen Wahlkampf gestaltet. Hilke war von verschiedenen Fraktionen unterstützt, Alfred von der SPD. Am Ende ist das dabei rausgekommen. Das steht mir jetzt als Uraltbürgermeister, weil ich habe ja schon einen Nachfolger, der auch schon Altbürgermeister ist, jetzt nicht zu, das zu bewerten.
Okay, aber es ist schon so, dass einem ein bisschen das sozialdemokratische Herz blutet, wenn man dann quasi, das ist ja auch ein Stück weit dein Erbe dann noch. Und also jetzt dann zwar mit einem Bürgermeister dazwischen geschaltet noch, aber...
Doch, natürlich wünsche ich allen Bürgermeisterkandidaten meiner Partei, dass sie Bürgermeister werden und Landratskandidaten, dass sie Landräte werden, ist klar. Ich bin auch Unterbezirksvorsitzender der SPD im Landkreis Aurich und da natürlich auch schon daran interessiert, dass wir die richtigen Kandidaten stellen und diese dann auch durchbekommen. Aber da kann man eben nicht immer gewinnen. Das gehört zum demokratischen Spiel auch dazu. Ich betrachte das als Auftrag für die nächste Wahl, wieder dafür zu sorgen, dass wir wieder einen sozialdemokratischen Bürgermeister haben.
Genau. Auf deiner Webseite steht der Satz, als ehemaliger Bürgermeister setze ich mich im Bundestag auch für kommunalpolitische Belange ein. Schließlich sind es die Lebensbedingungen in den Kommunen, die den Alltag der Menschen prägen. Das ist ziemlich weit oben auch auf der Webseite. Was sind denn jetzt als Abgeordneter konkrete Maßnahmen, die du da umsetzt oder wie gestaltest du deine Arbeit als Abgeordneter, dass es eben auch die konkreten Lebensbedingungen in den Kommunen verbessert?
Also in erster Linie sind wir Fachpolitiker in Berlin und ich war lange vor allen Dingen Energiepolitiker und da war es schon spannend zu sehen, was wir in der Energiepolitik in Berlin diskutiert haben und was das für Auswirkungen haben könnte auf den Kommunen. Manchmal gar keine. Dinge, die wir in Berlin intensiv diskutiert haben, hatten praktisch keine Auswirkung auf Kommunen. Und andere Dinge, die quasi nur en passant diskutiert wurden, die haben aber schwerwiegende Auswirkungen. Und es hat mir auch immer gut getan, als Energiepolitiker zu wissen, wie funktioniert das eigentlich, so einen Flächennutzungsplan zu machen? Was ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan? Wie kann man städtebauliche Verträge, wie auch immer, schließen und normieren und so weiter und so fort? Das heißt, diesen Blick nochmal extra auf die Kommune, der hat mir gut getan. Zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode, als die ohnehin schon festgefahrenen Verhandlungen in der Großen Koalition dann irgendwann mal darin mündeten, dass die Kommunen 0,2 Cent pro Kilowattstunde von Windenergieanlagen direkt erhalten können als Angebot. Das war ja eine Zeit lang, war das ja sogar verboten, dass Kommunen Geld dafür annehmen, dass Windenergieanlagen geplant werden können. Das war für mich ganz besonders wichtig, dass das umgesetzt wird. Einmal die Bürgermeister straffrei zu stellen, wenn so etwas passiert. Und auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass das eine Einnahme ist, die die Gemeinden kreisumlagefrei haben. Das habe ich zweimal im Wirtschaftsministerium prüfen lassen, ob das wirklich kreisumlagefrei ist, damit es auch tatsächlich bei der Gemeinde verbleibt. Das sind so Blickwinkel, glaube ich, die Bürger, ich bin ja nicht der einzige Bürgermeister, der im Bundestag ist, die Bürgermeister nochmal besonders prägen in dem Blick auf Gesetzgebungsverfahren. Und das gilt jetzt für meine Arbeit im Innenministerium genauso. Da gab es schon das ein oder andere, wo man sagt, das hat auch Auswirkungen auf die Kommunen. Und ich dann gesagt habe, das müssten wir eigentlich mal mit dem Kommunalen Spitzenverband besprechen. Und ich glaube, dass wir sagen können, in dieser Legislaturperiode haben wir ein ganz anderes Verhältnis zwischen Bundesinnenministerium und kommunalen Spitzenverbänden, als wir das in den Jahren davor gehabt haben.
Welche Rolle spielt denn auf der Bundesebene, also im Bundestag, Kommunalpolitik? Du hast gerade gesagt, es gibt einige ehemalige Bürgermeister, die jetzt MdB sind. Kriegt man denn die Bürgermeister aus den MdBs raus wieder oder bleiben die auch immer so ein Stückchen Bürgermeister? Einer ist ja gerade auch zufälligerweise Bundeskanzler und es gibt aber noch ein paar andere. Merkt man denen das an?
Ja, das ist so. Man weiß, wer Bürgermeister war oder Bürgermeisterin, muss man auch sagen. Gab ein paar Bürgermeisterinnen. Auch übrigens fraktionsübergreifend, nicht nur in der eigenen Fraktion. Das sind in der Regel realpolitisch veranlagte Menschen, die ein Interesse daran haben, Ergebnisse zu produzieren und die auch Verständnis dafür haben, dass Politik nur dann Spaß macht, wenn alle gewinnen und nicht dann Spaß macht, wenn alle verlieren. Sowas gibt es in Berlin ja auch, dass Leute meinen, sie müssten den anderen möglichst viel wegnehmen, damit sie dann große Freude haben. Also Politik macht aber nur dann Freude, wenn man gemeinsam Lösungen findet, indem alle gewonnen haben. Und die kann man durchaus finden. Das ist, glaube ich, so der realpolitische Ansatz von Bürgermeistern. Es gibt darüber hinaus viele Kommunalpolitiker. Ich bin ja selber auch Kreistagsmitglied. Und es gibt ganz viele Kreistagsmitglieder auch nochmal im Bundestag. Da ist allerdings ein bisschen dann schon so der Blick auf die Gemeinde Inside, also sagen wir so Gemeindeverwaltung und Gemeindeverwaltungsprozesse, die einen beschäftigen innerhalb der Gemeindeverwaltung, die kann, glaube ich, vor allen Dingen können das die Bürgermeister am besten nachvollziehen. Bei Kreistagsangehörigen sind sie schon ein bisschen verwaltungsferner und deswegen mit den Internen nicht ganz so vertraut. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft in, glaube ich, an allen Parteien Kommunalpolitik. Ich würde mir schon wünschen, dass da mehr Kommunalpolitik auch dabei ist. Denn es macht mehr Sinn, mit der Kommunalpolitik zu sprechen, als über die Kommunalpolitik. Und ich habe da zum Beispiel gelernt, dass es auch total unterschiedlich ist. Also sag mal, ein Abgeordneter aus dem Ruhrgebiet hat eine ganz andere Vorstellung von Kommunalpolitik, als das ein Abgeordneter aus Ostfriesland hat oder aus Bayern. Und deswegen macht es Sinn, miteinander zu sprechen und nicht übereinander.
Du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt auch Mitglied im Kreistag. Kurze Frage, warum noch ein Amt sozusagen? Also Ämterhäufung ist ja auch immer so, wird ja manchmal so kritisch. Kannst du das Amt denn sozusagen quasi aus Berlin überhaupt verantwortungsvoll wahrnehmen?
Ich finde ja. Ich hatte mich bei der letzten Kommunalwahl entschieden, für den Kreistag zu kandidieren. Aus mehreren Gründen. Ehrlich gesagt wollte ich auch noch eine Wunde aus vergangener Zeit irgendwie wieder schließen. Denn in Niedersachsen ist es so, dass man als Bürgermeister nicht für den Kreistag kandidieren darf. Offiziell mit der Begründung, man wüsste als Bürgermeister zu viele Interne. Man könnte auch ein bisschen platt ausdrücken, also wer zu schlau ist, darf nicht in den Kreistag. Da ich ja nun nicht mehr Bürgermeister war, durfte ich für den Kreistag kandidieren und die sozialdemokratische Fraktion fragte, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Und deine Reaktion, also schafft man das denn eigentlich so, Multifunktionsstatus und so weiter? Also das läuft eigentlich sehr gut. Ich bin erstmal nicht der einzige Bundestagsabgeordnete, der im Kreistag ist. Ich habe schon mal gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich? Und zum anderen ist es so, dass, wie soll ich es beschreiben? Also die Kreisverwaltung schon guckt, wann ist eigentlich Sitzungstermin innerhalb Berlins. Das heißt, die Kreistagssitzungen sind in der Regel in einer Wahlkreiswoche, so wie in dieser Woche. Morgen ist Kreistagssitzung. Gefühlt zumindest 80% kann ich an diesen Kreistagssitzungen teilnehmen. Ich bin nicht Mitglied in irgendwelchen Ausschüssen, bewusst auch nicht, weil ich das wahrscheinlich nicht sicherstellen könnte, dann müsste ich dauernd vertreten werden. Aber ich bringe mich aktiv im Kreistag ein und natürlich in die Kreistagsfraktion ein und würde auch sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden über die Dinge, die wir jetzt in den 2 Jahren, auch in dem ich Kreistagsmitglied bin, auch schon auf den Weg gebracht haben. Da waren wichtige Dinge dabei, dass Busfahrer richtig bezahlt werden, aber auch, dass die Menschen in der Volkshochschule eine einheitliche Vergütung bekommen, die angemessen ist und so weiter. Also du siehst schon, es ist wieder so ein bisschen mein arbeitspolitischer Schwerpunkt, der da dann reinkommt. Mhm.
So, jetzt kommen wir mal nach über einer halben Stunde schon zum Stichwort parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Also ich habe mal geschaut, da steht auch auf deiner Webseite unter anderem so die Themen skizziert, für die du da auch zuständig bist. Da wären das Dienstrecht im öffentlichen Bereich, Krisenmanagement, Katastrophenschutz, Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung und das Thema Cybersecurity. Was sind denn da die Hauptpunkte, die dich da gerade aktuell umtreiben?
Also das sind ja im Prinzip die Abteilungen, die du genannt hast, für die ich zuständig bin im Innenministerium. Und sie sind mir alle lieb und teuer, überhaupt gar keine Frage. Allerdings muss man ganz klar sagen, seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist natürlich ein ganz anderer Blick auf Krisenmanagement, auf Bevölkerungsschutz, auf die Frage, wie organisieren wir eigentlich Zivilschutz auch? Was ist mit ergänzendem Katastrophenschutz? Das geht dann schon wieder in meine Kommunalzeit rein. Das kannte ich noch aus meiner Zeit, als ich noch als Bürgermeister für meine Feuerwehren verantwortlich war. Das nimmt großen Raum ein. Zum Beispiel jetzt gerade aktuell sind wir in der Schlussfassung des Kritis-Dach-Gesetzes. Also wie schaffen wir es, kritische Infrastrukturen in Deutschland zu schützen, dafür zu sorgen, dass sie wissen, dass sie kritische Infrastruktur sind, dass sie Mindestvoraussetzungen erfüllen und so weiter und so fort. Der zweite Teil, der nach der Zeitenwende für mich nochmal ganz besonders intensiv ist, ist der ganze Bereich Cyber Security. Also sicherzustellen, dass unsere Cyberinfrastruktur weitestgehend sicher ist. Hundertprozentig sicher kann sie nie sein, aber jedenfalls sicherer ist als andere. Und dafür die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Das ist sozusagen der zweite Bereich. Öffentliches Dienstrecht ist interessant bei Tarifrunden, aber auch bei neuen Arbeitszeitmodellen, neues Onboarding, Personalentwicklungskonzepte. Solche Dinge besprechen wir dort. Aber zum Beispiel auch Anlagestrategie für Pensionsrückstellungen. Wie schaffen wir das, den Klimaneutralitätspfad, den die Bundesrepublik selber hat, dann auch in die Anlagestrategie zu übersetzen und solche Sachen. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich Digitalisierung der Verwaltung und Digitalisierung der Gesellschaft. Bei der Verwaltungsdigitalisierung haben wir gerade das Online-Zugangsgesetz 2.0 verabschiedet, das die Bundesleistungen insbesondere adressiert, weil bei dem alten Online-Zugangsgesetz hatten wir das große Problem, dass wir zwar Angebote machen können für Kommunen und für Länder, aber die Länder selber entscheiden, ob sie diese nutzen oder nicht nutzen und der Nutzungsgrad eher bescheiden war. Wir haben uns jetzt auf Bund fokussiert und meine Aufgabe ist, ich habe zum Beispiel jetzt vor, alle Kommunen anzuschreiben und darauf hinzuweisen, was es in unserem, ich nenne das mal App Store, eigentlich gibt an Anwendungen, die sozusagen Ende zu Ende digitalisiert sind. Was eine enorme Erleichterung wäre für die Menschen, die in Kreis- oder in Gemeindeverwaltung arbeiten. Da haben wir noch ein ganzes Stück zu tun. Also du siehst ein breiter Strauß von Aufgaben im Innenministerium, der irgendwie auch eine kommunalpolitische Verankerung absolut
Ich
mit
würde sagen, das sind
beinhaltet.
ja alles kommunale Themen oder mit einem großen kommunalen Bezug. Wie stellst du denn sicher, ich war vor 2 Wochen, glaube ich, auf dem GovTech-Gipfel des Handelsblatts und da waren dann Bundesbehörden, da waren Start-ups, da war IT-Wirtschaft und dann waren so ein paar kleine Kommunale, die da auch rumliefen. Und unsere Aufgabe, wir waren als Netzwerk da auch vertreten mit auf 2 Podien und unsere Aufgabe war eher, denen zu sagen, dass eine Kommunalverwaltung gar nicht so sehr ein Bundesministerium nur ein bisschen kleiner ist, sondern dass das auch mitunter auch anders funktioniert und dass da auch andere Logiken zum Beispiel herrschen oder dass da auch andere Kompetenzen drin sind. Man kann nicht für jedes Projekt irgendwie einen internen Arbeitskreis erstmal mit 30 Leuten bilden, weil es gibt viele Kommunen, die deutlich weniger als 30 Mitarbeiter haben, gerade in Baden-Württemberg. Und in Bayern, wo es auch sehr viele kleine Kommunen gibt. Das war für die ganz oft Neuland. Wie sehr verstehen sich denn diese einzelnen föderalen Ebenen überhaupt? Was ist da deine Erfahrung? Was ist da deine Einschätzung? Denkt man sich manchmal in Berlin Dinge aus, die mit der kommunalen Realität nicht viel zu tun haben? Und wenn ja, was könnte man denn dagegen tun?
Also das glaube ich nicht. Also auf jeden Fall denken wir uns in Berlin keine obstruktiven Dinge aus. Also wie können wir das Leben in den Kommunen noch schwerer machen? Auf keinen Fall, obwohl man vielleicht mal den Eindruck bekommen könnte. Und ehrlicherweise, wenn ich an meine Bürgermeisterzeit zurückdenke, kommunale Selbstverwaltung war ein wichtiger Punkt. Und wenn mich jemand aus Berlin angerufen hätte und gesagt hätte, du musst jetzt deinen Vorgang in der und der Sache jetzt so und so machen, dann hätte ich schon aus Prinzip nicht getan. Selbst wenn ich überzeugt davon gewesen wäre, dass es vielleicht richtig gewesen wäre. Von daher ist es schon schwierig, auf 11.000 Kommunen zuzugehen. Und dann gibt es aus der Bundesperspektive auch noch ein Verfassungsproblem. Denn eigentlich sind die Länder zuständig für die Kommunen und nicht der Bund. Und der Bund nur in ganz eingeschränkter Variante. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass wir es nach dem Einer-für-Alle-Prinzip schaffen, in einer Kommune eine Anwendung, zum Beispiel Wohngeldsachbearbeitung, eine Anwendung, die zu digitalisieren, und zwar nicht nur, dass man erreichbar ist digital, sondern dass die Sachbearbeitung durch einen digitalen Prozess ersetzt wird. Und diese Anwendung liegt vor. Und dass wir es nicht schaffen, dass in meiner Gemeinde dann die Gemeindeverwaltung auch weiß, auf diese Anwendung könnte sie zugreifen. Dann kann sie ja immer noch entscheiden, ob sie ihr eigenes Fachverfahren will oder ob sie diese Anwendung haben will. Das liegt im Ermessen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Aber das nicht zu wissen, dass es diese auch ja mit Steuermitteln entwickelten Prozesse gibt, das finde ich schon schade. Und man muss noch einen anderen Punkt sagen. Als ich Bürgermeister wurde, habe ich mir den Serverraum angeguckt. Der war auf dem Dachboden des Feuerwehrhauses. Und meine erste Frage war, was ist denn eigentlich, wenn es hier brennt? Und die Antwort war, Feuerwehrhäuser brennen nicht. Und da war auch die Datensicherung. Das muss man sich mal vorstellen. Und das haben wir grundlegend verändert. Wir hatten ein ganz kleines Budget nur für Digitalisierung in der Gemeinde. Das haben wir natürlich deutlich erweitern müssen. Und wir haben uns einem kommunalen Rechenzentrum, bei dem wir sowieso schon Mitglied waren, dann angeschlossen und haben viele, viele Dienstleistungen, heute würde man sagen outgesourced, also in das kommunale Rechenzentrum überführt, wo dann die Daten auch sicher gesichert sind. Wo auch sicher, also dass keiner cybermäßig angreifen kann, aber auch wenn es mal brennt, dass es ein Redundanzrechenzentrum gibt und so weiter, dass das Rechenzentrum unter künstlicher Atmosphäre geführt wird und solche Dinge, die man in einer Kommunalverwaltung natürlich nicht realisieren kann. Großes Problem, das wir mit Kommunen haben, sind die Tausenden von Fachverfahren, die es gibt, die zum Teil auf alten Rechnersystemen laufen. Wir würden dieses Problem gerne mit den Ländern zusammen für die Kommunen lösen. Aber da fehlt uns sozusagen noch der Hebel, dass Länder auch sagen, komm, lass uns mit, oder flächendeckend alle Länder, es gibt immer gute Beispiele, aber es gibt eben auch das Gegenteil davon, flächendeckend mit den Kommunen Lösungen erarbeiten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein kommunales Interesse gibt, jetzt Tausende von unterschiedlichen Fachverfahren zu haben und nicht wissen, wie die sich weiterentwickeln, sondern mehr ein Trend hin zu einheitlichen Verwaltungsdigitalisierungsverfahren, die den Aufwand in der Gemeindeverwaltung reduzieren.
Also Ziel muss ja eigentlich sein, dass man eine Lösung hat, die man dann gegebenenfalls an dem einen oder anderen Punkt quasi auf die Kommune individualisieren kann, aber die sozusagen mit den Schnittstellen und so weiter vom Grunde auf dann halt auch dann gleich funktioniert, weil da hat ja dann auch kein Mensch für Verständnis, wenn er einmal umzieht, dass dann alles irgendwie anders funktionieren muss.
Ganz genau. Das ist Bestandteil des Online-Zugangsgesetzes, haben wir aber bisher noch nicht so wirklich hingekriegt, obwohl es echt viele Anwendungen, Tausende nicht, aber hunderte Anwendungen gibt, die man eigentlich implementieren könnte. An diesen Medienkampagne arbeiten wir.
Ist es da manchmal vielleicht aber auch eine Sache des Mindsets? Also nochmal zu dieser Handelsblatt-Tagung, bei der ich letztens war, da war dann der CEO des Bundes, der Herr Richter, und erzählte immer von der Rolle auch der Kommunen und sagte bei den Kommunen immer, das ist sozusagen der Maschinenraum der Demokratie und das Maschinenraum, was jetzt Digitalisierung betrifft. Und ich habe dann so vor meinem geistigen Auge dann so die kohlenschüppenden Bürgermeister irgendwie unten sehen, die dann halt irgendwie so quasi dann die Digitalisierung in einen großen Ofen schaufeln und oben steht auf der Brücke der CEO des Bundes im feinen Zirn und macht Captain's Dinner. Das fand ich schon so ein bisschen grenzwertig. Vielleicht ist das Bild ein bisschen schief gewählt gewesen, aber das war so das, was es bei mir ausgelöst hat. Und alle Kommunalen, die dann mit dabei waren, saßen immer neben mir und haben gesagt, boah, der weiß überhaupt nicht, wie es bei uns aussieht. Wer sagt es ihm denn?
Also Markus Richter ist natürlich jetzt schon seit Jahren ein Kollege von mir und auch wirklich ein ganz feiner Mensch. Und also auch ein hochgradiger Experte von Verwaltungsdigitalisierung. Einer, mit dem man wirklich super gerne zusammenarbeitet. Bin sicher, wenn ihr euch mal auf einen Kaffee trefft, dann wirst du ein anderes Bild davon haben. Und ich bin auch sicher, dass Markus eigentlich was anderes meinte. Also, dass die Kommunen die Keimzelle der Demokratie sind, ich würde es nicht Maschinenraum nennen, aber die Keimzelle der Demokratie sind, das habe ich selber auch so am eigenen Leib erfahren. Denn demokratische Prozesse werden natürlich in den Kommunen zuerst erlebt und von den Bürgern wahrgenommen. Und die Auswirkungen des demokratischen Prozesses, die sehen die Bürgerinnen und Bürger ja vor Ort auch ganz konkret. Das ist in Berlin ja anders. Wenn wir da einen Beschluss fassen, dann ist es im Zweifel in der Gemeinde Krummhörn erstmal nicht mit Auswirkungen versehen. Von daher ist es schon wichtig, dass auch überhaupt politischen Nachwuchs, dass man den aus den Kommunen bekommt. Ich bin sicher, er meinte das in der Art und Weise. Und aus vielen, vielen Gesprächen mit Markus Richter kann ich sagen, dass wir schlichtweg ständig darüber nachdenken, wie wir es wohl schaffen können, den Kommunen deutlich zu machen, dass wir helfen wollen. Also dieses Einer-für-alle-Prinzip, wir programmieren eine Anwendung und schaffen die entsprechenden Schnittstellen, damit die in den Kommunen angewendet werden können. Das machen wir ja nicht, um den Kommunen was zu diktieren, sondern um ihnen eine Hilfe anzubieten, um den Fachkräftemangel, der ja auch in Kommunen zunehmen wird, dann auch begegnen zu können, um die Arbeit attraktiver zu machen in den Rathäusern und so weiter und so fort. Und von dieser Idee ist er geprägt. Vielleicht war der Begriff Maschinenraum dann ein bisschen unglücklich gewählt, aber ich kenne Markus gut genug, um zu wissen, dass es eigentlich anders meint, nämlich in der Art, dass der Bund gerne zur Verfügung steht, um dabei zu helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung der Verwaltung zu bewältigen.
Gucken wir nochmal auf, auch aus aktuellem Anlass, Cybersicherheit. Ich habe einen Beitrag gefunden, wo du dem Bürgermeister der Stadt Norden ein Zertifikat überreicht hast für einen Digitalführerschein, den sich das BMI wohl ausgedacht hat, wo man ja öffentlichen Einrichtungen, Vereinen und so weiter das Thema Digitalsicherheit, Internetsicherheit ein bisschen näher bringen soll. Bietet ihr das auch dem Kollegen Pistorius für seine Führungskräfte an?
Das ist eine gemeine Frage. Ich glaube, zu der Abhöraffäre, wenn man sie denn so nennen will, hat Boris Pistorius gestern alles Notwendige gesagt. Übrigens, dieser Digitalführerschein ist keine Initiative des BMI gewesen, sondern vom Verein Deutschland sicher im Netz. Und dieser Verein wird unterstützt vom BMI. Ich finde das eigentlich eine sehr lohnenswerte Angelegenheit, fand das auch gut von Bürgermeister Florian Eiben, dass er diesen Digitalführerschein selber gemacht hat, dass er sozusagen die Verantwortlichkeit für Cybersicherheit in seiner Verwaltung nicht an andere verlastet hat, sondern es als Chefaufgabe betrachtet. Ich kenne das aus meiner Zeit als Bürgermeister, die beliebtesten Kurse waren Standesamtskurse. Ich würde mich freuen, wenn so ein Kurs Cybersicherheit ein beliebtester Kurs werden würde oder auch Krisenmanagement, nämlich wie führt man Stäbe in Krisensituationen und so weiter, könnte auch ein interessanter Kurs sein, den man beim BBK belegen kann. So, Deutschland sicher im Netz. Bei diesem Führerschein geht es ja auch um Dinge, die eigentlich für uns beide selbstverständlich sein müssten, aber die dann eben doch nicht so sind. Also ich sag mal, was ist ein sicheres Passwort? Ne? 1, 2, 3, 4, 5 oder Henning ist kein sicheres Passwort. Und dass man Passwörter nur einmal verwendet.
Ne?
Ja, ganz sicher für alle Anwendungen. Denk mal nach. Dass man ein Passwort nicht öfter, also nicht für andere Anwendungen auch noch verwendet und so weiter und so fort. Und ein paar andere Kniffe, wie man eben dafür sorgt, dass man sozusagen diesen persönlichen Effekt der Cybersicherheit auch ein Stück weit ausschließen kann. Dann sind wir noch nicht an dem Punkt, dass es eben auch schlecht konstruierte Netze gibt, die leicht kompromittiert werden können und dass es eben auch sowas gibt wie Ransomware as a Service, wenn man einen Gegner hat, der einem dann tatsächlich, obwohl er keine Ahnung von Cyberattacken hat, andere beauftragen kann, jemanden anzugreifen. Das ist noch alles dann immer noch dabei. Aber so eine Awareness, würde man heute sagen, mir fällt kein plattdeutsches Wort dafür ein, so eine Awareness zu schaffen innerhalb einer Kommunalverwaltung, das finde ich gut. Und dafür arbeitet Deutschland sicher im Netz sehr erfolgreich und deswegen unterstützt das BMI es zumindest auch in diesem Jahr noch mal wieder mit Fördermitteln.
Also ist ja auch in der Tat ein wichtiger Punkt, weil in der Regel ne, das Haupteinfallstor bei irgendwelchen Cyberangriffen ist ja eher der Mensch und nicht der Rechner.
Absolut.
Das ist dann der angeklickte Anhang oder das Überweisen von, weil irgendwie eine Mail kommt, die sieht aus, als wäre sie vom Chef, ist sie aber gar nicht. Also das ist ja dann auch die Frage, dass das natürlich Chefsache sein soll, wobei natürlich Chefsache, gerade wenn man so im kommunalen Bereich als Bürgermeister ist, weiß man, da kommen von außen immer alle und sagen, das musst du zur Chefsache machen und das musst du zur Chefsache machen. Und wenn dann halt alles zur Chefsache ist, dann ist natürlich nichts mehr Chefsache, weil das ist dann ja dann doch wieder beliebig. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Wie hast du das eigentlich gehandhabt, wenn mit den vielen Chefsachen? Oder kannst du da delegieren? Oder?
Ja, ich fürchte, es gab tatsächlich viele Chefsachen bei mir in meiner Amtszeit. Vielleicht auch zu viele, wenn ich selbstkritisch so ein bisschen zurückgucke. Ich habe dich gerade reden hören und gedacht, wie war das eigentlich bei mir? Im Zweifel war alles, was Bürgerinnen und Bürger direkt vorgetragen haben, ob per Mail oder per SMS oder in persönlicher Ansprache, war automatisch Chefsache. Das heißt nicht, dass ich selber bearbeitet habe, aber schon auch dafür gesorgt habe, dass dieser Vorgang bearbeitet wird und am Ende zu einem Ergebnis kommt. Und so ein paar Sachen habe ich dann auch selber gemacht. Also so Flächennutzungsplanung, da war mir schon auch wichtig, dass ich ganz genau wusste, bis in die Details hinein, wie die Planung eigentlich vonstatten ging, und habe sie dann auch selber vor Verwaltungsgerichten verteidigt, die dann versucht haben, also Kläger, die versucht haben, diese Flächennutzungsplanung auseinanderzunehmen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit der Chefsache.
Gut. Eine Sache, die ich glaube, aber Chefsache ist, das ist mir, als du angefangen hast, über die Zuständigkeiten als parlamentarischer Staatssekretär zu reden, Krisenmanagement, Katastrophenschutz, da kann ich mich aus Gespräche im Netzwerk erinnern, wo dann die Bürgermeister mitunter dann doch etwas überfordert waren, einen Plan zu machen, dass sie dann Notstromaggregate und Ähnliches hatten und teilweise auch Planungen voranbringen mussten, die sie vielleicht gerade junge Bürgermeister oder auch in den letzten 20 Jahren vielleicht gar nicht irgendwie mal auf der Agenda standen, weil man da überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, weil wir haben ja in einer sicheren Zeit gelebt. Und das war nun auf einmal anders. Wie gesagt, das Thema Notstromaggregate und Notunterkünfte, das kannte man noch von 2015, sage ich jetzt mal. Aber alles andere war schon schwierig. Und das Hauptproblem, was die Bürgermeister da hatten, war so ein bisschen, dass sie, es gab mal einen Innenminister, der hat dann einen Satz gesagt, die Antwort könnte sie verunsichern. Und wenn der Bürgermeister hat dann immer gedacht, oh, wenn ich jetzt da mit meinen Menschen drüber rede, die kriegen ja sofort extra Panik, wenn wir uns jetzt hier vorbereiten mit diesem, jenem und welchen. Und damit umzugehen, und auch mit der Frage, wie kommuniziere ich diese Themen intern im Haus und auch mit den Bürgern? Das hat viele wirklich an ihre Grenzen gebracht. Gar nicht so sehr das Organisieren, das können Bürgermeister, glaube ich, super gut. Aber da so eine diffizile Thematik irgendwie zu kommunizieren, auch und auch für sich selber damit klarzukommen, das war für viele schwer.
Das verstehe ich gut.
Gibt es da Punkte, die das BMI anbietet oder
Na, ich hatte ja
die dir da
beschrieben,
einfallen würden, wo man sich da hätte hinwenden können?
dass wir im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch extra Kurse anbieten, für Hauptverwaltungsbeamte. Und natürlich leben wir in einer Zeitenwende. Das heißt, die Zeiten haben sich verändert. Auch zu meiner Zeit, als ich Bürgermeister war, waren wir voll in der Friedensdividende. Wir haben damals auch nicht über Notstromaggregate nachgedacht. Aber wir hatten schon die Herausforderung, wenn größere Brände waren, ist ja die Gemeinde für die Unterbringung der Menschen zuständig, dann auch dafür zu sorgen, dass diese untergebracht werden. Oder ich kann mich erinnern, dass wir mal so eine Starkschnee-Verwehungsphase hatten, wo wir eben gucken mussten, wer von unseren Menschen ist eigentlich eventuell gefährdet, dass er nicht mit ausreichend Nahrung oder Brennstoffen versorgt ist. Da haben wir das Glück gehabt, dass wir in jedem der 19 Dörfer auch Ortsvorsteher hatten. Ich habe dann als Bürgermeister jeden Ortsvorsteher antelefoniert und mit denen besprochen, wo vielleicht noch wie Hilfe gebraucht wird. Und wir haben natürlich leistungsfähige Bauhöfe überall, die dann unkonventionell da auch helfen können, wo Hilfe nötig ist. Also ich glaube, die Kommunen sind schon stark genug, den Herausforderungen zu begegnen. Die Kommunikation ist schwierig, das gebe ich zu. Das geht mir auch so, wenn ich auf Veranstaltungen bin. Wir machen ja ganz viele Blaulichtkonferenzen, wo wir Feuerwehren, THW und Hilfsorganisationen einladen, um nochmal über die Zeitenwende, über Resilienzstrategie der Bundesregierung und so weiter zu sprechen. Und ich erzähle dann immer, dass Menschen ja oft helfen wollen und fragen, wie können sie am besten helfen, wenn sie nicht in einer Hilfsorganisation sind. Also die allerbeste Möglichkeit ist natürlich, in eine Hilfsorganisation einzutreten und ehrenamtlich mitzumachen. Die zweitbeste ist, der Hilfsorganisation Geld zu spenden. Und dann kommt aber auch, Bürgerinnen und Bürger helfen der Gesellschaft eigentlich am besten, wenn sie selber möglichst lange keine Hilfe brauchen. Und darauf muss man sich vorbereiten. Den Test muss man machen. Wie lange halte ich eigentlich aus, ohne zum nächsten Supermarkt zu müssen? Und dann muss ich mir vorstellen, es gibt kein Wasser, es gibt kein Trinkwasser. Es gibt kein Abwasser, es gibt keine Kühlgeräte mehr, die funktionieren, also mal für ein Stromausfallszenario. Und darauf muss ich vorbereitet sein. Dafür hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine sehr nette Liste, die relativ umfangreich ist, aber die dafür sorgt, dass man vorbereitet ist, ohne jetzt Prepper zu sein, der jetzt den Weltuntergang erahnt. Aber in diese Liste reinzugucken und mal zu sehen, so die notwendigsten Medikamente ist gut. ausreichend Nudeln ist gut, ein bisschen Schokolade für die gute Laune ist nicht schlecht. Trinkwasser ist gut, dass man sich mal Gedanken darüber macht, wie erhitzt man eigentlich Wasser oder eine Speise ohne seinen Elektroofen. Wäre eine gute Sache. Und gut wäre auch, wenn man über sowas wie ein Kurbelradio verfügt, dass man auch mal Nachrichten empfangen kann, beziehungsweise eine Kurbeltaschenlampe, um mal auch im Dunkeln sich bewegen zu können. Und dann ist man schon eigentlich sehr gut ausgestattet mit dem. Da finde ich, dürften Teile der Bevölkerung nicht verunsichert sein mit dieser Antwort. Und ich erlebe das auch so, dass die Leute sagen, wow, danke für die Anweisung, dann für die Anleitung, dann habe ich jedenfalls eine Größenordnung, an die ich mich irgendwie halten kann.
Also mit dem Verunsichert, da ging es dann eher so um so Themen wie, wie schütze ich Tankstellen oder Benzinlager und wer kriegt was, dass man sich vorher Gedanken macht, welche Einrichtung darf dann noch irgendwie tanken und welche nicht. Und das war für viele schon halt wirklich auch sehr erschreckend. Und da hatten sie halt wirklich auch niemanden, mit dem sie das wirklich teilen konnten, weil das, wenn das dann einmal rumgeht, so die bereiten sich dann, also man sieht ja jetzt, was sozusagen mit der abgehörten Videokonferenz sozusagen, was da teilweise für Geschichten rausgesponnen werden, die ja gar nicht in der Videokonferenz besprochen worden sind. Ja. Also von konkreten Angriffsplänen und weiß ich was. Ja. Ja, wenn man da dann halt das, wie Geschichten sich selbstständig machen können quasi, ne? Dass man das irgendwie dann irgendwann nicht mehr in der Hand hat, das war eher so der Punkt, der die dann belastet hat. Du hast sicher recht. Also ich müsste jetzt auch nicht genau, also ja, mit Kerzen würde ich wahrscheinlich das Wasser.
Kerzen habe ich vergessen. Guter Hinweis. Genau, die sind auch wichtig. Und Streichhölzer für die Kerzen.
Sehr schön. Ja, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon in unserer Jubiläumsfolge sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Vielleicht als Abschlussfrage, du hast jetzt sozusagen ja den Weg quasi vom Bürgermeister zum MdB und jetzt sogar zum parlamentarischen Staatssekretär. Wie geht es denn weiter? Geht es nach oben? Du warst mal als Innenminister in Niedersachsen im Gespräch oder machst du das jetzt erstmal weiter, was du so als Weg eingeschlagen hast und gehst den gerade? Oder hast du noch irgendwo mal so als Plan im Hinterkopf, dass du dann mal was ganz anderes machst oder vielleicht doch wieder irgendwo mal Bürgermeister zu werden? Falls du hast ja gerade gesagt, ihr sucht vielleicht guten Kandidaten für die nächste Wahl.
Also ich glaube, ich kann ausschließen, dass ich Bürgermeister irgendwo werde. Das wäre irgendwie nicht passend, finde ich. Und schon gar nicht meiner eigenen Gemeinde. Denn wenn es ein ungeschriebenes Gesetz gibt, das man einhalten sollte, ist, dass wenn man Bürgermeister war in einer Gemeinde, sich anschließend in diese Gemeinde nicht mehr einmischen soll. Deswegen bin ich auch kein Gemeinderatsmitglied und wünsche meinen Nachfolgern immer nur das Beste. Und wenn ich eins gelernt habe in meiner politischen Laufbahn, dann ist es, dass man politische Karrieren eigentlich nicht planen kann. Ich habe das jedenfalls nie gekonnt und es hat sich dann so ergeben, wie es kam. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass wenn ich ein Amt übertragen bekomme, wie das Amt des Staatssekretärs, dass ich das Amt dann auch verantwortungsvoll zu Ende führe. Und nicht nach 3 Monaten mir ein neues Amt suche. Sondern ich war sehr froh, als Staatssekretär im Innenministerium ernannt worden zu sein. Es hat mich auch bewegt, weil ich gelernter Verwaltungsmensch bin. Das ist nochmal ein besonderer Blick darauf. Es war ein ganz besonderer Moment, das erste Mal Platz zu nehmen auf der Regierungsbank und 86.000 Menschen, die im Innenressort arbeiten, dort zu vertreten und die Ministerin zu vertreten. Da kann man nicht einfach nach ein paar Wochen sagen, jetzt werde ich mal irgendwo Innenminister oder so. Meine Aufgabe als Staatssekretär endet mit Ablauf der Legislaturperiode, die hoffentlich erst in 2 Jahren abläuft. Und dann werde ich mich wieder zur Bundestagswahl stellen, wenn meine Partei mich denn als Kandidaten haben möchte. Und dann gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt.
Johann, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast, bei der 100. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt dabei zu sein. Wir wünschen dir weiter viel Freude und Erfolg bei deiner Arbeit. Und mit unserem Bundesvorsitzenden Michael Salomo hatten wir ja auch beim letzten Mal gesprochen, letzte Woche beim Bundespräsidenten, dass wir vielleicht auch noch mal weiter im Austausch bleiben zu unserem Hauptthema, sage ich jetzt mal, handlungsfähige Kommunen und wie man das erreicht. Über das Thema zu reden, das wäre, glaube ich, dann eine komplett neue, ja, noch nicht mal Podcast-Folge, sondern eine neue Podcast-Staffel, die wir uns da vornehmen müssen. Vielleicht können wir die ja initiieren. Aber da bleiben wir auf jeden Fall weiter im Gespräch. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ich sage herzlichen Dank für die Ehre, auch bei der 100. dabei sein zu dürfen und für die gute Gelegenheit. Wir haben uns in Schloss Bellevue kennengelernt und ich war total beeindruckt von eurer Arbeit und hätte mir gewünscht, dass zu meiner Bürgermeisterzeit schon so ein Netzwerk da gewesen wäre. Also viel, viel Erfolg für eure Arbeit und den direkten Draht nach Berlin, den sage ich dir immer zu.
Ja, deine Handynummer haben wir übrigens auch inzwischen.
Sehr gut.
Also da sind wir jetzt quasi 50% Ehrenostfriesen wahrscheinlich.
Ja.
Wobei mein älterer Bruder wohnt in Aurich, insofern ist das jetzt auch so ein bisschen mehr ist dann sowieso schon da. Sehr schön, herzlichen Dank.
Sehr gerne, alles Gute.
Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse. Wenn euch diese Jubiläumsfolge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit anderen kommunalen Interessierten und ladet sie ein, unseren Podcast Wir Kommunalen nachgefragt anzuhören. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, dann abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Bis dahin, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.